Also ich muss sagen, es macht richtig Spaß bei euch, in der Gemeinde zu sein. So eine tolle Mutter Israels habt ihr ja hier. Die hatte ja heute schon einen tollen Strauß mitgekriegt. Dann die Musik ganz am Anfang. Ganz herzlichen Dank euch jungen Männern, die ihr hier musiziert habt. Es ist einfach schön. Und jetzt noch die Hausmusik. Also ich kann leider... Ich bin unmusikalisch. Das Einzige, was ich kann, ist an den Radioknöpfen spielen. Aber so Trompete spielen oder dergleichen mehr, leider ist mir diese Gabe nicht gegeben. Dafür hat mir der liebe Gott die Gabe des Redens gegeben und deshalb stehe ich heute Morgen hier. Ich möchte mit euch einen Bibeltext lesen und ich lade euch ein, diesen Text auch aufzuschlagen. Ihr findet ihn auf den letzten Seiten eurer Bibeln. Und zwar in der Offenbarung, Kapitel 22. Offenbarung, Kapitel 22, und wir lesen dort die Verse 6 und 7, den Vers 12 und den Vers 20. Vers 6, Offenbarung 22. Und er sprach zu mir: Diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott des Geistes der Propheten, hat seinen Engel gesandt zu seinen Knechten, was bald geschehen muss. Siehe, ich komme bald. Selig ist, der die Worte der Weissagung in diesem Buch bewahrt. Vers 12. Siehe, ich komme bald, und mein Lohn mit mir einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. Vers 20. Es spricht, der dies bezeugt: Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesu. Wir haben als Eingangslied zur Predigt das Lied gesungen: Bald kommt Jesus Christus wieder. Glauben wir das? Glauben wir das wirklich? Bald kommt Jesus Christus wieder? Oder ist das eben auch nur ein Glaubenspunkt unter vielen anderen? Wirkt sich dieser Glaube, bald kommt Jesus Christus wieder, tatsächlich auf unser Alltagsleben aus? Mir scheint es, dass selbst bei Adventisten die Wiederkunft Christi heute ein Randthema ist. Mir scheint es, als wäre die Erwartung der Wiederkunft Christi eher in den Hintergrund gerückt. Wir sprechen nicht mehr viel über die Wiederkunft Christi. Und wir singen auch nicht mehr so viel über diese Wiederkunft Christi. Diese sehnsüchtige Erwartung eines wiederkommenden Herrn, die Generationen von Christen geprägt hat. Heute ist davon kaum noch etwas zu spüren. Und mein Anliegen heute Morgen ist es eigentlich in dieser Predigt, dass Gott an eure Herzen klopft und an mein Herz klopft und diese Erwartung auf die Wiederkunft Christus wieder neu gestärkt wird. Dass wir hinausgehen nach der Predigt in der Gewissheit: Jawohl, er kommt bald. Es muss sich etwas verändern in meiner Erwartung. Es muss sich etwas verändern in meiner Lebenshaltung. Da kommt die Frage auf, wie können wir eigentlich wieder, ich sage das mal ganz profan, Lust auf den Himmel machen? Denn die Wiederkunft Christi ist ja nicht das eigentliche Ziel unserer Hoffnung. Sie ist die Grenze zwischen jetzt und dann, zwischen Weltzeit und Ewigkeit. Die Wiederkunft Christi ist das Tor zwischen Himmel und Erde, dem Vergehenden und dem Zukünftigen. Gibt es in unseren Gemeinden eine lebendige Hoffnung auf den Himmel? Gibt es heute noch eine lebendige Hoffnung auf die Wiederkunft Christi? Ich fürchte, der Alltag hat diese lebendige Hoffnung ein wenig verschüttet. Wenn ich dich heute Morgen, als ich hier reingekommen wäre, gefragt hätte, worauf freust du dich denn im neuen Himmel und auf der neuen Erde? Ich weiß nicht, wie viele mich mit großen Augen angeschaut hätten. Haben wir denn eigentlich eine Vorstellung von dem, was uns da erwartet? Haben wir wirklich eine Vorfreude, so wie Kinder sich vorfreuen auf ihren Geburtstag? Wo ist denn die Hanna? Du hattest doch Geburtstag. Toll, nicht? Du hast dich doch gefreut auf deinen Geburtstag. Du konntest kaum erwarten, dass der Tag da ist, ne? Und dann die Geschenke auspacken. Da war Vorfreude. Ist Vorfreude bei euch Erwachsenen eigentlich noch Vorfreude auf den Himmel? Und ich denke, darüber müssen wir wieder mehr miteinander reden, über diese Vorfreude auf das, was uns da erwartet. Denn die Bibel tut es natürlich doch auch. Sie macht uns doch Freude auf das, was da sein wird. Natürlich können wir uns im Letzten das nicht so richtig vorstellen. Aber die Bibel sagt uns doch, dass es bei Gott keinen Tod mehr gibt. Kein Leid, keine Tränen, kein Schmerz, kein Geschrei. Ja. Dann nimm etwas, was für dich das Schönste auf Erden ist. Hast du das jetzt dir vor Augen gestellt, was das Schönste für dich auf Erden ist? Und jetzt stell dir vor, im Himmel wird es noch schöner sein. Als das, was du dir gerade vorgestellt hast. Himmel ist wie eine Hochzeit. Himmel ist wie ein Festmahl. Himmel ist eine Stadt aus Gold und Edelsteinen. Vor Jahren war es immer wieder ein Thema in unseren Gemeinden und heute klang es auch in unserer Lektionsgruppe so an. Wie ist das mit der Heilsgewissheit? Wie kann ich die Angst verlieren, dass ich am Ende vielleicht doch nicht dabei bin? Aus meiner Sicht hing das manchmal mit einem etwas generell angstmachenden Gottesbild zusammen. Heute hören wir selten Predigten über Heilsgewissheit. Vielleicht ist das heute auch gar nicht mehr so nötig wie damals. Denn das Gottesbild ist ungleich freundlicher geworden. Aber trotzdem glaube ich, dass es immer noch viele Menschen gibt, die sich mit dieser Frage herumschlagen, werde ich denn dabei sein? Wird es für mich letztendlich reichen? Aber meine Lieben, das ist doch ganz klar. Da, wo keine Heilsgewissheit ist, da, wo keine Gewissheit ist, bei Gott zu sein, da werde ich die Wiederkunft auch nicht mit einem freudig erhobenen Haupt erwarten, sondern eher mit einem ängstlich eingezogenen Kopf. Da geht es um nicht weniger als um alles oder nicht. Und wenn Jesus wiederkommt und das jüngste Gericht hält und ich unsicher bin, wie das ausgeht für mich, wie soll ich mich dann freuen? Derjenige unter uns, der sich schwer tut, der mit dem Zweifel lebt, ob er angenommen ist oder nicht, der tut sich auch schwer damit, sich auf diese Wiederkunft zu freuen. Und darum glaube ich, dass wir Jesu Wiederkommen wieder mehr zu einem Thema in unserer Gemeinde machen müssen. Dass wir ganz schlicht und einfach die Bibel nehmen, sie mit den Leuten anschauen und sie ermutigen müssen. Sag mal, glaubst du an Jesus? Ja. Und dann lies: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Nicht irgendwie vielleicht bekommen, sondern haben. Glaubst du an Jesus? Dann hast du das ewige Leben. Oder bekennst du, dass Jesus der Herr ist und dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat? Wenn du diese Frage mit Ja beantworten kannst, dann lies: Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Punkt. Hast du deine Sünde vor Gott bekannt? Ja, dann lies: Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Gibt es andere? Gibt es bessere Zusagen als das, was im Worte Gottes steht? Siehe, ich komme bald. Ich denke, wenn wir den Menschen klar machen wollen, was es bedeutet, auf diesen wiederkommenden Herrn in einer Erwartungshaltung zu leben, dann müssen wir den Menschen klar machen, was es bedeutet, Jesus zu lieben. Denn, meine Lieben, wir warten ja nicht nur in erster Linie auf ein Etwas, und sei es der Himmel, sondern wir warten auf einen Jemand. Wir warten auf den Sohn Gottes. Wir warten auf Jesus Christus, vor dem sich alle Knie beugen werden und den alle Zungen als den Herrn bekennen werden. Auf ihn warten wir. Wir werden ihn endlich sehen, an den wir geglaubt haben. Haben wir uns das einmal richtig überlegt, was das bedeutet? Ihn zu sehen, an den wir geglaubt haben. Den zu sehen, der sein Leben für uns gegeben hat. Können wir wirklich aus ganzem Herzen sagen, ja, Jesus, wir erwarten dich. Wisst ihr, mit manchen biblischen Bildern, da kann ich nicht so viel anfangen. Wenn ich in der Bibel von der goldenen Stadt mit den Edelsteintoren lese, dann ist das für mich nicht so greifbar. Und es ist mir eigentlich auch vollkommen egal, ob ich da barfuß oder in Sandalen durchlaufe. Aber ich bin endlich und vollständig davon überzeugt, Jesus zu sehen. Und das macht es aus für mich. Und dann stelle ich mir vor, er kommt auf mich zu. Er nimmt mich an die Hand und sagt, Friedrich, komm, wir gehen zum Vater. Ich will dir den Vater zeigen. Kann es was Schöneres geben, als an der Hand Jesus zum Vater zu gehen? Hast du dir das schon einmal vorgestellt? Jesus nimmt dich an die Hand und sagt, komm. Komm. Wir zwei, wir gehen jetzt zum Vater. Ach, da drüben ist ja der Mose. Schau ihn an. Und nachher kannst du dich noch mit Daniel unterhalten. Also du kannst den David fragen, wie ihm das war, als er da so mit seiner Schleuder diesen Riesen sah. Ob ihm dann nicht wirklich auch das Herz in die Hose gerutscht ist? Jesus nimmt dich an die Hand und sagt, komm. Allein diese Vorstellung weckt eine unendliche Freude. Wir lesen in der Bibel in Matthäus 24 und so weiter Aussagen über die Wiederkunft Jesu und wir denken manchmal, wir müssten nach den Zeichen der Zeit Ausschau halten. Aber die eigentliche Aufforderung ist nicht, haltet nach den Zeichen der Zeit Ausschau, sondern die eigentliche Aufforderung ist, lasst euch nicht irre machen an eurem Glauben. Lasst euch nicht irre machen, erschreckt nicht, seid wachsam, denn euer Herr kommt. Seid bereit. Darauf zielen diese Aussagen ab. Und ich verstehe die Endzeitreden Jesu als einen seelsorgerlichen Trost und als Ermutigung zum Durchhalten für die gesamte Zeit seiner Himmelfahrt bis zu seiner Wiederkunft. Und man möge es mir verzeihen, nicht als ein 1000-Teile-Putzel, das richtig zusammengesetzt uns den göttlichen Endzeitplan offenbart. Denn diesen Plan kannte nicht einmal Jesus. Wir kommen aus einer Tradition, in der die Trennung von der Welt einen hohen Stellenwert hat und die Trennung von Kirche und Staat ist für uns ein wichtiges Anliegen. Und dazu kommt noch, dass wir ein intensives Gemeindeleben führen. Und die Folge? Die Folge ist, wir Christen ziehen uns aus der Welt zurück. Da gibt es zwar dann noch das Gebot der Stunde, die Evangelisation, aber das machen wir nach dem Arche Noah-Prinzip. Raus in die Welt, rein in die Arche mit den Menschen. Nur, wer ist denn damals wirklich in die Arche gegangen? Ich habe mich in den vergangenen Monaten immer wieder gefragt, wofür sind wir eigentlich bekannt? Wofür stehen wir als Siebenten-Tags-Adventisten oder vielleicht sogar als Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten? Wofür stehen wir? Wir sind nicht bekannt dafür, dass der Schutz von Gottes Schöpfung unser Thema ist. Das sind die Grünen. Wir sind auch nicht bekannt, dass soziale Gerechtigkeit unser Thema ist. Dafür stehen in unserer Parteilandschaft die Linken. Wir sind nicht bekannt dafür, dass wir uns gegen Rassismus entschieden engagieren. Dafür stehen andere. Wofür sind wir in der Öffentlichkeit bekannt? Ach ja, wir sind gegen Homosexualität. Und wir gehören in die fundamentalistische Ecke. Vielleicht können wir nicht verhindern, dass wir falsch einsortiert werden. Aber ich denke, wir sollten schon für ein paar mehr Dinge bekannt sein. Und uns einmischen, uns engagieren, statt darüber zu klagen, dass die Welt immer gottloser wird. Denn dass die Welt immer gottloser wird, ist eigentlich kein Wunder, wenn wir den anderen das Feld kampflos überlassen. Leben in der Erwartung der Wiederkunft heißt, leben, als ob Jesus heute wiederkäme. So leben, wer tut denn das? Wer tut denn das selbst unter den engagiertesten Adventisten? Wer tut es denn? Wer lebt denn wirklich in dieser Erwartungshaltung? Und wenn wir das tun, muss ich da nicht einiges ändern? Denn bei der ganzen Vorfreude auf die Wiederkunft Jesu kommen ja wir um das Thema Rechenschaft nicht herum. Denken wir an das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden. Nach langer Zeit kommt der Herr wieder und fordert Rechenschaft von den Knechten. So leben, wie wenn Jesus heute wieder käme, heißt doch täglich aus der Vergebung leben und denen vergeben, die schuldig an mir geworden sind. Es heißt, jeden Tag so leben, dass ich weiß, ich bin ein Verwalter Gottes. Meine Zeit, mein Geld, meine Fähigkeiten, all das, was mich ausmacht, gehört mir nicht wirklich. Es gehört Gott. Und in seinem Sinne soll ich es einsetzen. Ich soll die Gelegenheiten nutzen, die Gott mir heute gibt. Tun wir das? Ich bin vor einiger Zeit mit meiner Frau in der Eckstätter Seenplatte spazieren gegangen. Auf einmal kommen 4 Fahrradfahrer, ältere Herrschaften. Einer steigt ab und kommt auf mich zu und fragt mich aus heiterem Himmel: Sagen Sie mir mal, wissen Sie, wie viele christliche Gemeinschaften es gibt? Ich habe ihm gesagt, ja, bestimmt über 1000. Dann guckt er mich mit großen Augen an und sagt: Und welche ist die richtige? Ich weiß nicht, was ihr geantwortet hättet. Aber ich habe mir gedacht, ich habe ihm geantwortet, die an die Bibel glaubt und nur an die Bibel. Aber ich habe mir gedacht, was für eine Frage. Warum bist du nicht selbst schon auf diese Frage gekommen? Sie einfach mal anderen Leuten zu stellen. Ich war zwischen 20 und 25. Und damals gab es noch Buchevangelisten, wie ihr wisst. Und ich habe gedacht, ich muss das auch mal probieren. So von Haus zu Haus mit diesen Schriften. Damals war man noch nicht so kritisch gegen so Zeitungswerber eingestellt wie vielleicht heute. Aber ich weiß noch ganz genau, ich bin mit einem gegangen, der mich da anleiten sollte. Und wir haben an einem Haus geklingelt und oben ging das Fenster auf. Und die Frau guckte raus und sagte: Von den Adventisten will ich nichts wissen. Ich wunderte mich, woher die weiß, dass wir Adventisten sind, aber wahrscheinlich hatte das Dorftelefon das schon verbreitet. Darauf der neben mir sagt: Sind Sie evangelisch? Sagt die Frau: Ja. Dann sagt der neben mir: Von dannen her kommen wir zu richten, die Lebendigen und die Toten. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind auch Adventist. Ich hatte es schon umgehauen. Ja, evangelisches Glaubensbekenntnis. Da steht: Von dannen her kommen wir zu richten, die Lebendigen und die Toten. Leute, wir haben so viele Berührungspunkte mit unseren Nachbarn. Wir sprechen nur nicht darüber. Sie wissen höchstens: Ach, das ist ein Adventist, der geht samstags in die Kirche. Und wenn Sie noch ein bisschen mehr wissen, dann wissen Sie, er isst kein Schweinefleisch und trinkt keinen Wein und raucht keine Zigarette. Und überhaupt, das muss ein Miesepeter sein, weil der kann sich ja über nichts freuen. Aber hast du ihm schon mal erzählt, dass du auf Jesus wartest? Dass du dich darauf freust, von Jesus an die Hand genommen zu werden und zu sagen, ach, komm, wir gehen zum Vater. Es heißt, Rechenschaft abgeben. Über einen jeden Tag, über jede Begebenheit, über Menschen, denen wir begegnen, ihnen einfach Freude zu schenken, wenn ich sie selber habe. Und deshalb soll diese Predigt einfach ein Herzklopfen an euer Herz gewesen sein, euch daran zu erinnern, an was ihr euch und auf was ihr euch freuen könnt. Siehe, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesu. Ich möchte euch unter dem Segen Gottes nach Hause gehen lassen. Vater, segne diese deine Gemeinde in der Stadt. Lasse uns in dir unseren himmlischen Vater erkennen, von dem wir alles erwarten können, um getrost unseren gemeinsamen Weg zu gehen. Mach uns würdig, diesen Weg als deine Zeugen und dir zur Ehre zu vollenden. Deinen Segen lege auf unser Tun und Lassen. Deine Wahrheit führe uns und deine Gnade bewahre uns. Lass durch uns deine Liebe und Güte sichtbar werden für die Menschen um uns herum, dass sie dein Heil erkennen. Amen.